Was hat das Predigtthema heute mit diesem Ballon zu tun oder mit diesen Ballonen, die jetzt hier rumhängen? Ich möchte euch ein paar Verse aus dem 2. Mose, Vers 20, vorlesen. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das ist eins von wie viel Gebot? Sind ihr sicher? 11. Die Vorbereitung, wo ich mich ein bisschen genauer damit beschäftigt habe, ist schon richtig, grundsätzlich. Es ist eines von diesen 10 Geboten, von diesen sehr bekannten 10 Geboten, die wir im 2. Mose 20 nachlesen können. Aber in der Bibel gibt es im Fall noch ganz, ganz viel mehr Gebote. Wissen ihr wie viel? Oder 614, je nachdem, wie man es zählt. Ganz genau. 613 oder 614. Das ist schon noch viel, oder? Und irgendwie, wenn wir jetzt würde sagen, ja, ich habe nie einen Fehler gemacht in diesen 10 Geboten, dann nimmt es mich Wunder, ob nicht die anderen irgendwo gestruchelt wärst. Weil wichtig im Ganzen rein, so schreibt es der Jakobus, heisst, wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Ganz radikal. Ein einziges langt und du hast keine Chance bei Gott. Oder der Paulus doppelt nachher an. Er sagt, wer durch das Gesetz vor Gott gerecht werden möchte, der ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Es langt also nicht, wenn ich irgendwie 3, 4 oder sogar die 10 Gebote halten tue, ich sollte all die 613 Gebote immer, überall, zu jeder Zeit, in jeder emotionalen Gefühlslage einhalten. Und dort scheitere ich definitiv. Und dann gibt es die einen Menschen, die denken, ja, ich bin ein anständiger Mensch, ich bin ab und zu mal in die Kirche gegangen, ich habe die 10 Gebote gehalten, jetzt komme ich sicher in den Himmel. Die muss ich enttäuschen, sagen nein. Menschlich gesehen mag das zwar so Sinn machen, nachvollziehbar sein, aber es langt nicht. Es sind die 613 Gebote alle gefordert. Genau. Wir werden jetzt aber nicht die 613 Gebote heute miteinander anschauen, sondern uns wiederum auf eins fokussieren, auf das 2. Gebot. Und der Titel der heutigen Predigt, ihr habt es auf dem Untersatz, wie euch auf dem Stuhl gehabt, ist: Meinem Gott ist die Luft ausgegangen. Das sage ich jetzt nicht als Pfarrer von dem Gott, der in der Bibel beschrieben wird, sondern damit ist vielmehr Meinung, meinem Gott oder den Götter, die ich sonst noch neben Gott habe oder die sich da irgendwie ein bisschen gross machen, dann werden wir heute die Luft ziehen. Dass die wieder kleiner werden und das Verhältnis in eine gute Verhältnismäßigkeit wieder reinkommt. Genau. Weil Gott weiss, dass wir nicht nur, oder dass es uns schwerfällt, nur einen Gott zu haben. Sonst würde er das nicht schreiben. Er schreibt, du sollst nur einen einzigen Gott haben. Und so ist der erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte. Gott will dein Gott sein. Er möchte dein Gott sein. Und fragt damit verbunden, welchen Gott hast du? Oder welche Götter hast du sonst noch? Ein Gott ist schlichtweg jemand oder etwas, wenn man es ein bisschen allgemein formulieren will, wo unsere Aufmerksamkeit, unsere Anbetung, unsere Hingabe, unsere Zeit möchte in Beschlag nehmen. So viel wie möglich. Und alles andere muss dann hinten anstehen. Und ihr merkt es anhand von dieser Formulierung, da ist eigentlich sehr viel drin möglich, wo unser Gott könnte sein. Zum Beispiel unser Geld. Ich habe da ein paar Löhne, unsere Götter, Klingt noch lässig. Unser Geld kann so ein Gott sein. Oder unsere, was haben wir noch für Vorschläge? Unsere Zeit. Jawohl. Kind. Darf ich weiter überlegen? Ich habe noch vier Ballon. Unsere Ferien. Hobby. Hobby. Unsere Arbeit. Gesundheit, genau. Irgendwann hatte ich einfach keine Puste mehr gehabt, ich merke es, und habe ihn aufgehört zu blasen. Es gibt aber noch ganz viele andere Götter, die auch nach unserer Aufmerksamkeit verlangen. Vielleicht Musik, vielleicht unseren Computer, vielleicht das Skifahren, vielleicht unsere Tischlerwerkstatt oder unser Auto, vielleicht der Ehepartner oder die Lieblingsfernsehsendung, das Essen und das Trinken. Es ist so viel, wo möchte, dass wir dort anschauen, dort anhören und unsere Zeit dort investieren. Letztlich gibt es also nichts und niemand, wo nicht in diesem Platz, von unserem Leben, den Platz einnehmen kann. Und wenn die Bibel recht hat und es tatsächlich einen Gott gibt, und davon gehen wir jetzt definitiv aus, er hat uns gemacht, dann weiss der Gott, der uns geschaffen hat, so wie wir es nachlesen können, am besten und genau richtig, wie wir funktionieren, was wir brauchen, wie wir ticken. Er sieht in unser Innerste rein, in unser Herz rein und möchte uns dort berühren, er möchte uns dort ermahnen, er möchte uns dort ermutigen, er möchte uns vorangehen. Manchmal, wenn ich Fußballzusammenfassungen anschaue, so von der Schweizer Fußball Super League heisst die. Und dann gibt es so Fankurven, das sind die, die überschwänglichen sind. Das sind die sehr intensiven Fans. So. Zürcher Kurven ist so, oder Mutenzer Basler Kurven ist so eine berühmte Kurve. Dann hat man manchmal das Gefühl, das sind dort nicht nur normale Fans, die jetzt ihre Fußballmannschaft anführen, da könntest du sogar meinen, du sägst in einem Gottesdienst rein, wie die ihre Männer vorwärts treiben. Oder zum Beispiel die Bedeutung von ihren Farben haben, dann ganze Choräle singen. Vielleicht sogar noch älter, wie die wir haben. Das ist gewaltig, wie der Fußball zum Beispiel so eine Religion kann werden. Oder wenn man jetzt heutzutage muss man ja überall, wo man ist, ein Selfie machen. Oder? Das heisst, Nadel führen, Kamera umkehren und sich selber fütteln von irgendeinem Monument, am Rheinfall, wo man war, oder einen schönen Baum, den man gesehen hat, oder ein cooles Auto. Das muss immer mit einem selber gefüttelt werden. Das muss ins Internet gestellt werden. Immer auf der Suche nach möglichst vielen Follower und Likes, also solche, die Fans sind von dem und das gut finden und sagen, du bist ein guter Mann, eine gute Frau, hast schöne Motive können fütteln. Schlussendlich machen wir eigentlich nichts anderes, als dass man sich selber zum Gott macht. Oder man könnte den ganzen Körper Fitnesskult nehmen, der auch ganz extreme Ausmaße kann annehmen. Und vielleicht sagst du jetzt, cool, ich bin weder Sportfan, ich habe keinen Instagram-Account und was ich esse, bestimmt meine Frau. Also, ich bin fein raus aus der Geschichte, oder? Aber weißt du, jeder hat seinen Gott. Jeder hat etwas, wo er seine Hingabe, seine Zeit, sein Geld investiert. Und wenn du möchtest wissen, was das bei dir ist, dann habe ich dir da drei Fragen aufgeschrieben. Wem widmest du deine Zeit? Wenn du die letzte Woche so Revue passieren lässt vor dem inneren Auge, wem widmest du am meisten Zeit? Wem schenkst du am meisten Aufmerksamkeit? Wo investierst du dein Geld? Wer kommt deine Begeisterung über? Das, für was du Zeit investierst, für was du dein Geld ausgibst, was dich begeistert, Das kann deine Hingabe, deine Anbetung, deine Aufmerksamkeit haben. Und über kurz oder lang besteht die Gefahr, dass das zu deinem Gott wird. Zu so einem Gott, den wir hier aufgehängt haben. Gott sagt, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Im Grunde genommen sagt Gott damit, dass er sich danach sehnt, dass wir unsere Hingabe, unsere Anbetung, unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unser Geld ihm zur Verfügung stellen. Anstatt, dass wir Sachen verehren, die uns früher oder später versklaven tun. Warum sagt er das? Weil er unser Schöpfer ist. Er ist der, der dich und mich gemacht hat. Er ist der, der verhebt. Schau mal, wenn die Arbeit dein Gott ist, dann wirst du spätestens bei der Pensionierung leer ausgehen. Wenn dein Besitz dein Gott ist, haben wir irgendwann mit Arbeit? Irgendwo haben wir Arbeit aufgeschrieben, oder? Orange, danke. Müssen die Ohren zuheben, ich tue einen verplatzen. Also die, die Gehörgeräte haben zum Beispiel, oder sonst empfindlich. Der verplatzt. Oder wenn das Geld, wo? Da. Wenn das Geld im Besitz ist, dann lebst du in der ständigen Angst, dass es dir abhanden kommt. Familie? Da? Kind. Wenn die Familie dein Gott ist, dann wirst du deine Erwartungen einfach voll auf die Familie überstülpen. Du wirst sie vielleicht sogar erdrücken und es wird in einer grossen Enttäuschung enden. Wenn dein Körper, nehmen wir Gesundheit. Das war ein Luther. Wenn der Körper, genau, deine Jugend, dein Aussehen dein Gott ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dein Gott ziemlich alt aussieht. Und ich habe den Gottesdienst bewusst überschrieben mit dem Satz, meinem Gott ist die Luft ausgegangen. Und zwar nicht dem Gott von der Bibel, wie ich es anfangs erwähnt habe, sondern eben diesen Göttern, die irgendwie versuchen, nach unserer Aufmerksamkeit zu haschen, irgendwie so viel Luft von uns wie möglich abzuzaugen, damit wir nicht in die Beziehung mit Gott investieren können. Aber, und jetzt das auch nur bildlich gesprochen, weil man sollte ja keine Bilder machen, wenn das hingegen unser Gott ist, der ist erstens wesentlich grösser und der ist, da kannst du einstechen, da passiert nichts. Also, ja, grösseres Messer, okay. Eben, wir bleiben im Bild, okay? Den bringst du nicht abeinander. Der ist krisenresistent, der verhebt. Er ist es dann auch. Gott ist es auch, wo auch dann, wenn die Kinder ausgezogen sind, wenn das Auto rostet, wenn die Karriere den Bach abgeht und wenn auch der Photoshop nicht mehr darüber hinwegtäuschen kann, dass du älter geworden bist, er ist auch dann noch da. Er ist noch gleich da wie vorher. Und Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Erde. Und er möchte wirklich dein Gott sein. In deinem Leben. Mit der Betonung, er möchte dein Gott sein. Und das ist der nächste Punkt. Er möchte dein Gott sein. Versuch also nicht, ihn zu kontrollieren. Es heisst, du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel und auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Und immer wieder fragen die Menschen, ja, was heisst denn das? Wie muss ich mir denn Gott vorstellen? Oder darf ich kein religiöses Symbol haben? Darf ich kein Kreuz um den Hals tragen? Oder ein Kreuz im Gottesdienst aufhängen? Oder der Michelangelo, wo er die Sixtinische Kapelle gemalt hat, die zwei Finger, die sich berühren, dem Adam seine und Gott seinen Finger, haben sie da einen Fehler gemacht. Ich glaube, um den Text zu verstehen, dass wir kein Bildnis von ihm machen sollen, dass wir nichts anbeten sollen, ist es wichtig, wie das Abbild im Alten Orient dort mal gehandhabt worden ist und was es für eine Bedeutung hat. Das war nämlich etwas Reales gewesen und nicht einfach irgendetwas, das du gemalt hast. Es war so gewesen, wie man, dass man eine Person, die auf dem Bild war, dass man die auch effektiv besitzt hat. Das ist wie ein Bild von einem Mensch und über den Mensch hat man verfügen. Und wahrscheinlich kennen die meisten von euch Geschichte in der Bibel von Jakob und seiner Frau, der Rahel, wo ihrem, also der Rahel ihrem Vater, dem Laban, davonlaufen. Also ausziehen, das ist mal die freundliche Formulierung, eigentlich sind sie geflüchtet. Sie sind geflüchtet und Rahel hat, ohne das Wissen von ihrem Mann, Jakob, ihrem Vater sein Hausgötz geklaut. Sie hat einfach mitlaufen lassen. Der Teraphim heisst er. Den Teraphim, der ihrem Vater gehörte, den hat sie mitgenommen. 1. Mose 31 kannst du die ganze Begebenheit nachlesen. Das war nicht irgendwie einfach eine kleine Statue, sondern das war effektiv ein wichtiger Hausgötz. Das merkt man nachher. Der Laban ist ihnen nachgegangen. Er hat sie gestellt. Er ist mit voller Heereskraft oder Knechtschaft, die er hatte, ist er ihnen hinein. Er hat sie gestellt und mit der Frage konfrontiert: Warum hast du meinen Gott gestohlen? Und die beiden Aussagen, der Teraphim, der Laban gehört hat, und nachher seine Frage, warum hast du meinen Gott gestohlen, zeigen, welche Bedeutung das so ein Götz oder so ein Bildnis hatte. Ein Bildnis bedeutet, dass einem der Gott gehört, dass man über ihn kann verfügen kann, dass man Zugriff hat darauf. Und dem Laban seine Angst war jetzt, dass derjenige, der seinen Gott geklaut hat, jetzt auch über ihn selber, also den Laban, kann verfügen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, was hat jetzt der Teraphim mit mir heute zu tun? Wo liegt die Bedeutung von dem zweiten Gebot für mich? Wir werden wahrscheinlich nicht so kleine Götzenstatuen bei uns zu Hause rumliegen haben. Und wir glauben sicher auch nicht, dass man dadurch, dass man eine Statue oder ein Bild zu Hause hat, Zugriff oder Macht über die Gottheit kann haben. Aber die Gefahr, Gott wollen zu kontrollieren, im Griff wollen zu haben, die besteht auch bei uns. Zum Beispiel, wenn wir Gott zu dem machen, wo einfach all unsere Wünsche erfüllt. Oder wenn wir denken, wenn ich jetzt jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe, dann wird er schon schauen, dass ich immer eine Arbeitsstelle habe. Oder wenn ich 10% von meinem Einkommen in die Kirche spende, ins Reich von Gott spende, dann komme ich sicher in den Himmel. Wenn man so die Abhängigkeiten macht, wenn ich das mache, dann macht Gott das. Das ist eigentlich ein bisschen Manipulation von Gott. Das ist von mir abhängig. So viel wie ich tue, kann ich mich eigentlich ein bisschen aufbessern bei Gott. Funktioniert nicht. Gott denkt anders. Und manchmal möchte er uns auch mal einfach überreich beschenken, ohne dass wir es verdient hätten oder dass wir überhaupt damit rechnen tun. Mach dir das Bild von Gott heisst, versuch nicht, Gott zu kontrollieren. Nicht in dem, dass du ihn zum Selbstverdienungsladen machst, von deinen Wünschen. Nicht in dem, du ihn einsperrst in dein begrenztes Denken, in deine Theologie oder vielleicht auch deine Erfahrungen, das, was du bis anhin mit Gott schon erlebt hast. Sondern lass Gott Gott sein. Überlass ihm Kontrolle. Vertrau ihm, dass er es gut meint mit dir. Dass er den besten Weg kennt und dass er nicht du der ist, wo deine gute Geschichte möchte schreiben, sondern dass er der Einzige ist, wo sie richtig schreiben kann. Denn das ist es, was Gott wirklich möchte. Er möchte wirklich dein Gott sein. Und so ein bisschen die abschliessende Frage, die wir jetzt uns noch stellen, oder du dir musst stellen, ich mir muss stellen. Was will eigentlich ich? Wenn Gott im zweiten Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, dann tönt das für viele recht negativ. Aber Gott drückt da drin viel mehr seine Sehnsucht aus. Es ist die gleiche Sehnsucht, die an die Ehepartner untereinander und zueinander sagen und haben und sagen, bitte, heb niemand anders neben dir. Ich möchte der Einzige, ich möchte die Einzige in deinem Leben sein. Gott drängt sich uns nicht auf. Liebe kann man nicht zwingen. Aber Gott möchte vor allem eins, er möchte uns lieben und er möchte unsere Liebe für sich gewinnen. Und wir haben die Wahl, du hast die Wahl. Du kannst dich entscheiden, ob du möchtest oder nicht. Du kannst dich entscheiden, welchem Gott, dass du möchtest dienen. Ob das Hobby, das noch lebt, die Ferien, die noch lebt, Zeit ist, oder ob es an der Zeit ist, ein paar Ballonen oder der eine Ballon, den Gott dir zeigt, platzen zu lassen. Heute platzen zu lassen. Damit Gott die Grösse bekommt, die er verdient und dein Leben kann gelingen. Vielleicht hast du gemerkt, dass du bis dahin Götter nachgelaufen bist, die nicht krisenresistent sind, sondern eben, wo über kurz oder lang die Luft ausgeht. Um einmal das Beispiel von der Prise zu bringen. Wenn du einen Ballon hast und auf den vertraust und ihm die Luft rausnimmst, dann ist es weg. Dann kannst du deine Luft wieder noch jemand anders investieren. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir den Mut, dass du heute vielleicht wieder neu eine Entscheidung triffst. Oder das erste Mal die Entscheidung triffst für den Gott, wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Für Jesus Christus. Weil er hat schon lange eine Entscheidung getroffen, vor über 2000 Jahren. Hat er die Entscheidung für dich getroffen, hat dein Leben gegeben. Das ist das Entscheidende. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du seine Entscheidung annimmst und die Liebe, die er dir da entgegengibt, dass du die erwiderst. Und sagst, jawohl Gott, du sollst mein Gott sein, niemand anders, du allein. In der Bibel haben wir ein Versprechen im Johannesevangelium, wo Jesus zitiert wird. All denen aber, die Jesus Christus aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an ihn glauben, alle, die sagen, du bist mein Gott, du bist mein einer Gott und einziger Gott, der darf sich ein Kind von Gott nennen. Gewaltig, genial, mit allem, was dazugehört. Ich werde nach der Predigt dann will ich noch ein Gebet sprechen, wo du dich einfach auch einklinken kannst und sagen, ja, ich will das. Ich will das zum ersten Mal, ich will das zum wiederholten Mal proklamieren, auch von der sichtbaren und von der unsichtbaren Welt, dass Gott allein mein Gott ist. Der ist, auf den ich mich verlassen will. Ich bitte dich, wenn du merkst, dass es ganz viele kleine Ballons gibt in deinem Leben, dass du Gott zurück als Steuerruder lässt. Gib ihm wieder Kontrolle über dein Leben mal. Gib sie ihm. Er macht es gut. Und hab keine Angst. Wir sprechen da nicht von jemandem, der dich irgendwie einengen, unterdrücken oder versklaven. Nein, vielmehr die einführenden Worte, die wir das letzte Mal angeschaut haben miteinander, bevor Gott dir 10 Gebote gegeben hat, sind: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und der Gott, der das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat, der möchte auch dich aus deinen Gefangenschaften befreien. Und wie Jesus in seiner ersten Predigt gesagt hat, Lukas 4 nachzulesen: Gott hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Das ist der Gott, von dem wir reden. Das ist der Gott, wo du dich darauf verlassen darfst. das alles ist, was Gott dir möchte sein. Was möchtest du? Sagst du ihm heute. Amen. Und ich möchte jetzt das Gebet sprechen, wo du dich einklinken kannst. Auch wieder kannst du sagen, jawohl Gott. Zum ersten Mal. Oder zum wiederholten Mal. Ich will mit dir unterwegs sein. Du sollst allein mein Gott sein und hilf mir, allen anderen Göttern den Stecker zu ziehen, Sackmesser reinzurahmen, die Luft rauszulassen, dass sie keinen Raum mehr einnehmen. Wir beten. Himmlischer Vater, du bist ein guter, gerechter, heiliger Gott. Du hast uns durch und durch geschaffen. Du hast jedes Einzelne von uns geschaffen und wir danken dir dafür. Und wenn ich heute Morgen gemerkt habe, dass da andere Götter in meinem Leben sind, die meine Puste brauchen, die mir Energie rauben, dann zeig du mir die und lass die zerplatzen. Hilf mir, die aus dem Leben rauszuverbannen. Und himmlischer Vater, ich proklamiere auch von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du allein der Gott bist, wo mein Leben bestimmt, wo mein Leben regiert, wo mein Leben prägen darf. Amen.